Grunderfahrung der Scham ist die, dass man gesehen wird, unangemessen, von den falschen Leuten, unter falschen Umständen.
Ich erröte, Herzrasen. Am liebsten möchte ich fliehen, wegrennen, ganz verschwinden. Scham. Ein Gefühl, das viele von uns kennen. Was aber genau ist Scham? Wie kann ich lernen, mit Scham besser umzugehen? Ich habe darüber mit Dr. Jens Tiedemann gesprochen. Er ist Psychoanalytiker und Psychotherapeut in Berlin.
Scham fühlt sich subjektiv betrachtet für die betroffene Person immer an wie so eine Implosion quasi des Selbst und wie so eine psychosoziale Katastrophe, sage ich immer. Ich fühle mich wie unterm Brennglas, andere starren mich an und verurteilen mich. Und der Volksmund, der hat schon sehr passende Metaphern dafür. Man sagt, man möchte gerne in einem Mauseloch verschwinden oder es möchte sich eine Falltür unter einem auftun und man möge verschwinden oder ich möchte vor Scham vergehen. Also man merkt schon, alles, was mit Schamgefühlen, gerade mit sehr intensiven Schamgefühlen zu tun hat, hat was mit Verschwinden zu tun. Also das Wort Scham kommt auch aus dem Altgermanischen, was verhüllen bedeutet. Also da zeigt sich schon quasi das subjektive Gefühl von Scham. Ich möchte mich dem Blick der anderen, möchte mich verbergen. Aber jetzt wird es ganz kompliziert bei der Scham. Es ist nicht so, dass ich mich nur verbergen möchte, sondern ich wünsche mir auch, trotzdem den Kontakt weiterzuhalten zu anderen. Ja? Also bei der Angst zum Beispiel, da möchte ich am liebsten flüchten. Möchte ganz dem bedrohlichen anderen entgehen. Bei der Scham möchte ich mich auch verbergen, aber gleichzeitig möchte ich auch den Kontakt aufrechterhalten. Das macht es so kompliziert bei der Scham.
Scham kann also als Gefühl beschrieben werden, sich verbergen zu wollen und dennoch den Kontakt halten zu wollen. Wann entwickeln wir das Gefühl der Scham?
Im Alter so von 2,5, 3 Jahren entstehen Schamgefühle, indem Kinder sich von außen beobachten können. Also die brauchen ein, psychologisch ausgedrückt, ein objektives Selbstbewusstsein. Also sie brauchen eine Perspektive, mit der sie sich von außen betrachten können. Ganz kleine Kinder können das noch nicht. Dann erst können sie darüber ein Gefühl entwickeln, ob etwas peinlich ist oder nicht. Das heißt, ob es den Konventionen entspricht oder nicht. Schamgefühle haben ja sehr viel mit Konventionen und auch mit gesellschaftlichen Grenzen oder Tabus zu tun. Und ganz kleine Kinder haben das noch nicht. Und ältere Kinder, so mit 2,5, 3 Jahren, die haben das. Und da entwickelt sich das erste Schamgefühl.
Sartre schrieb im Jahr 1943, die reine Scham ist nicht das Gefühl, dieses oder jenes tadelnswerte Objekt zu sein, sondern überhaupt ein Objekt zu sein. Das heißt, sich in diesem verminderten, abhängigen und erstarrten Objekt, das ich für den anderen bin, wiederzuerkennen. Die Scham ist das Gefühl eines Sündenfalls, nicht weil ich diesen oder jenen Fehler begangen hätte, sondern einfach deshalb, weil ich in die Welt gefallen bin, mitten in die Dinge und weil ich die Vermittlung des anderen brauche, um das zu sein, was ich bin.
Ich gehe so von dem psychologischen Konzept der Intersubjektivität aus, also der Zwischenmenschlichkeit, also zwischen Subjekten, ist ein Raum der Intersubjektivität. Und ich denke schon, nach all meinen Überlegungen, meiner Erfahrung, dass Scham so ein verbindender, aber auch trennender Raum ist. Da Scham ist ein Gefühl, was zutiefst sozial ist. Also fast alle anderen Gefühle, die kann man auch in Abwesenheit von anderen Menschen erleben. Ich kann ärgerlich über das Wetter sein oder ich kann traurig sein, weil meine Katze gestorben ist. Aber Scham ist geradezu unmöglich, in Abwesenheit von jemand anders, sei es nur vorgestellten anderen, zu erleben. Ich kann mich durchaus auch vor mir selber schämen, aber dann ist jemand in meiner Vorstellung anwesend. Also es ist ein zutiefst sozialer Affekt, also ein intersubjektiver Affekt. Und von daher habe ich das schon auch mit Absicht so mir vorgestellt, dass die Scham der Affekt ist, der Menschen verbindet, aber auch eben trennen kann. Starke Scham führt dazu, dass sich Menschen isolieren, aus der Gemeinschaft zurückziehen, weil es zu peinlich ist, weil sie Angst haben, bloßgestellt zu werden. Da haben wir die ganze Reihe von psychischen Problemen, die dadurch entstehen, Depressionen bis soziale Phobien und Ähnliches oder schwere Süchte.
Ich sprach mit der Philosophin Salaveria über das Gefühl der Scham.
Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass unser, was wir Identität nennen oder unsere Autonomie oder Selbstbestimmung eine höchst fragile Angelegenheit ist und dass, wie in der Philosophie, aber auch in der Psychoanalyse immer wieder hervorgehoben worden ist, Selbstbestimmung Fremdbestimmtheit voraussetzt oder Unabhängigkeit, Abhängigkeit voraussetzt. Und zwar in der Hinsicht, dass wir waren ja alle irgendwann mal keine Ichs, also wir sind ja sozusagen alle erst zu Subjekten, die fähig sind, Ich zu sagen, geworden, so zwischen dem, man schätzt so zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr. Da lernt das Kind Ich zu sagen. Da lernt es, dass es ein Wesen ist, unabhängig von den anderen. Vorher als Säugling und so weiter ist man irgendwie in so einer Symbiose, in so einem All-Eins und so. Und dieser höchst verwickelte Prozess der Ich-Bildung, den Freud etwas problematisch mit dem Ödipus-Komplex beschreibt, weil Freud total penisfixiert ist und total patriarchal argumentiert. Unabhängig von der Geschichte ist es so, dass das Kind mindestens zwei andere braucht, um Ich sagen zu lernen. Also Ich-Bildung bedeutet eigentlich, dass ich etwas von den anderen in mich hineinnehme, und zwar ihre Subjektivität. Und die kann mir wieder weggenommen werden.
Was unterscheidet das Gefühl der Scham von dem Gefühl der Schuld?
Ich schäme mich. Das ist ja eine viel stärker körperliche Reaktion. Und das Schuldgefühl, was in Europa ganz, ganz stark ist, mit der christlich-jüdischen Religion, aber eben auch mit den Philosophien, die dann in Anschluss daran entwickelt worden sind, ist immer so diese Vorstellung von entweder von einem monotheistischen Gott, der quasi wie so eine strafende Instanz mir sagt, wie konntest du das nur tun? Und später dann internalisiert, Nietzsche hat es dann beschrieben, Schuld als gegen mich selbst gerichtete Grausamkeit. Also ich richte die Aggression nicht länger nach außen, sondern gegen mich. Ich quäle mich selber statt die anderen. Und dann bei Freud war es dann das Über-Ich, das uns quasi bestraft. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass beschämt zu sein weniger schlimm ist, als gedemütigt zu werden. Also wenn mir jemand zum Beispiel ein Geschenk macht und mich beschämt, dann gehe ich davon aus, dass die Person das versehentlich gemacht hat. Wenn ich aber dann hinterher herausfinde, die Person hat mir absichtlich dieses Geschenk gemacht, um mich vor den anderen dumm dastehen zu lassen, dann war es eine Demütigung. Und das setzt die Intention auf der anderen Seite voraus, mir das zuzufügen. Und dieses gedemütigt werden, das führt dann, glaube ich, noch stärker als jetzt ein beschämt werden, wenn man es jetzt so formuliert, zu diesen Schuldgefühlen, bei denen man quasi die Aggression gegen sich richtet.
Aristoteles schrieb über die Scham: Scham aber empfindet man dann, wenn man solches, was zu Verlust der Ehre und zu Verhöhnung führt, erlitten hat bzw. erleidet oder erleiden wird. Dazu aber gehören alle Akte der Person bzw. Ereignisse schädlicher Handlungen, die auf Dienst und Unterwürfigkeit zielen. Wie lässt sich erklären, dass sich Menschen, die Opfer von sexualisierter Gewalt oder auch nicht sexualisierter Gewalt wurden, dafür schämen, Opfer zu sein?
Ich glaube, dass sexualisierte Gewalt und auch nicht sexualisierte Gewalt, also angefangen bei dem, was man jetzt heute Mikroaggression nennt, hin zu Demütigung, hin zu Abwertung, in gewisser Weise alle eine Form darstellen, mir etwas von meinem Ich wieder wegzunehmen. In den allermeisten Fällen, wenn wir jetzt über sexualisierte Gewalt sprechen, in den allermeisten Fällen von Männern verübte Gewalt auf den unterschiedlichsten Ebenen, Formen sind, sich auf eine sehr pervertierte, verdrehte Art und Weise, sich ihrer Autonomie zu versichern, indem sie andere in einen Platz nötigen. Also man könnte sagen, ich zwinge die andere Person anzuerkennen, dass ich sie zum Objekt gemacht habe, obwohl sie kein Objekt ist. Das ist die Figur der Demütigung. Und da wir nach wie vor auch auf einer strukturellen Ebene in einer Gesellschaft leben, in der immer noch der Mann, der sich sozusagen in diesem Bild stabilisiert, ist total abhängig von der Abhängigkeit der anderen. Er muss sozusagen die anderen in diese Abhängigkeit bringen, um selber an diesem Phantasma der Unabhängigkeit festhalten zu können. Also es ist zutiefst widersprüchlich. Also es liegt mir fern, ich will damit überhaupt gar nichts rechtfertigen.
Das ist ein relativ komplizierter psychologischer Mechanismus, könnte man sagen, dass Opfer von Gewalttaten oder von auch sexuellen Übergriffen sich ganz häufig schämen oder auch schuldig fühlen für das, was ihnen angetan wurde. Das muss man natürlich im Einzelfall auch klären, aber ganz allgemein ist es so, dass, nehmen wir das Beispiel von sexuellen Übergriffen, je nachdem natürlich in welchem Alter das auch passiert, ob das eher inzestiös ist in der eigenen Familie oder später im Erwachsenenalter durch eine Vergewaltigung oder ähnliches, in so einer furchtbaren Tat werde ich ja zu einem Objekt gemacht, in dem Fall zu einem sexuellen Objekt. Und das ruft auch automatisch Scham hervor. Also wann immer ich zu einem Objekt, sexuellen Objekt auch abqualifiziert werde, das ruft auch Scham hervor. Und paradoxerweise übernehmen dann häufig die Scham- und Schuldgefühle, die das Opfer, der Täter eigentlich haben sollte, aber häufig nicht hat. Wenn das früh in der Geschichte passiert, das sexuelle Übergriffe zum Beispiel, dann wird es auch verinnerlicht, also psychologisch oder psychoanalytisch würden wir sagen, es wird introjiziert, also es wird mit hineingenommen, dieses Täter-Opfer-System quasi. Und entweder betrachte ich mich dann selber als ein ewiges Opfer sozusagen. Und gleichzeitig werde ich natürlich in so einer Tat auch, wie ich schon gesagt habe, zu einem nicht respektablen Menschen abqualifiziert. Und das ist eben in der Regel auch mit schweren Schamgefühlen verbunden.
Manchmal denke ich, man ist fast wie so bewohnt, oder bewohnt klingt eigentlich fast noch zu nett, wie so besessen. Aber also ich quasi, die andere Person hat sich besessen gemacht in mir. Es gibt irgendwie gar keine richtige treffende Formulierung davon. Also die andere Person steckt jetzt in mir drin. Und das ist, glaube ich, Teil dieser Qual, wahrscheinlich die grausamste Bindung auch ist, die man zu einer anderen Person haben kann, weil ich dadurch mit dieser anderen Person, die mir das angetan hat, die mich quasi gewaltsam penetriert hat, also sei es wirklich oder sei es eben auch auf dieser symbolisch-emotionalen Ebene, die ist dann in mir drin. Und das ist ja so entsetzlich, dass es Menschen gibt, die sich deswegen umbringen. Erst recht, wenn jetzt zum Beispiel sexualisierte Gewalt in der Kindheit stattgefunden hat, wo das Ich ja noch viel fragiler ist. Das ist ja sogar häufig so, dass dann die Menschen, die Opfer, sich nicht anders zu helfen wissen, als die Gewalt dann gegen sich zu richten und sich dann eben umzubringen. Und von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall eine treffende Beschreibung ist, und das ist Teil dessen, also quasi das, was mir der andere an Ich-Haftigkeit weggenommen hat, an die Stelle hat er sich dann gesetzt. Und da sitzt er dann quasi in mir drin. Und das ist ganz fürchterlich.
Primo Levi beschreibt in seinem Buch Die Untergegangenen und die Geretteten aus dem Jahr 1986 die Scham vieler KZ-Überlebenden.
Das ist ein altes Phänomen, also da gibt es viele psychoanalytische Theorien, nennt sich dann Identifikation mit dem Aggressor, und dass ich dann stellvertretend die Schuld- und Schamgefühle habe, die der Täter nicht hatte. Da gibt's viele Theorien darüber, die das auch ganz treffend erklären, aber es ändert nichts daran, dass es ein sehr paradoxe und tragische Phänomen ist, das uns Therapeuten alle betrifft, weil wir damit täglich zu tun haben.
Das ist auch immer wieder erschütternd, dann zu lesen, dass Holocaust-Überlebende dann mit diesen Schuldgefühlen zu kämpfen haben. Ja, da habe ich immer das Gefühl, da kann ich eigentlich nur zuhören, und da kann ich mir irgendwie gar nicht anmaßen, irgendwie groß was dazu zu sagen. Also ich finde es dann immer erschütternd, und ich weiß aber nicht, wenn das Leiden so ein Ausmaß angenommen hat, ob dann so mit diesem Back to Sender und Auslagern und so, ob das dann, also das scheint mir meine Gedanken immer tendenziell etwas anmaßend, aber ich glaube, von der Grundstruktur ist es ja ähnlich. Also das ist dann eben dieses, die Gewalt gegen sich selber richten, ne?
Also es gibt nicht Schamkrankheiten an sich, also das kennen wir in der Psychotherapie nicht, Aber es gibt schon bestimmte Krankheitsbilder, sage ich mal, psychische, die sehr durch Schamaffekte bedingt sind. Also das sind ganz vorne dran ist die sogenannte soziale Phobie, also die Angst vor Menschen, von anderen bewertet zu werden und sich dann auch nicht in die Öffentlichkeit zu wagen. Ja, das kann mehrere Gründe haben, aber es ist ganz häufig, dass da den anderen Menschen ein zutiefst verachtender Blick zugeschrieben wird, vor dem ich mich verstecken möchte. Ja. Dann haben wir das ganze Repertoire von Essstörungen zum Beispiel, die ja sehr viel mit dem Äußeren, dem Aussehen zu tun haben. Und die Essstörungen, die haben allesamt den Kern quasi, dass da ein bestimmtes Ideal des Körpers und des eigenen Selbstes angestrebt wird, indem man sich aushungert oder ähnliches. Das heißt, die Essstörungen fallen darunter. Viele Süchte fallen darunter, also sei es Alkoholismus oder auch andere Süchte, sind häufig auch schambedingt und führen auch meistens zum Teufelskreis, dass man sich wiederum schämt, dass man irgendwie trinkt und dann trinkt man noch mehr. Und dann haben wir noch Störungen wie Depressionen zum Beispiel. Manche Depressionen, nicht alle Depressionen, aber manche Depressionen sind auch Depressionen, die schambedingt sind, wo ich einen ganz hohen Leistungsanspruch habe und Angst habe zu versagen, meinem Ideal nicht gerecht zu werden. Also das wären so grob gesagt, es gibt noch etliche andere, aber das sind so die Hauptschamkrankheiten. Und dann gibt es natürlich andere psychische Probleme, sexuelle Traumatisierung. Da spielt Scham eine sehr, sehr große Rolle, aber die ist nicht entstehend sozusagen, entstehungsbedingt für die Probleme da, aber die spielt eine große Rolle in der Therapie und für die Beteiligten. Die schämen sich für die sexuellen Übergriffe, sollte sich der Täter schämen.
Die Scham als intensives Gefühl, das uns zerreißen kann. Wie können wir lernen, mit der Scham besser umzugehen? Wie können wir aktiv werden gegen die Scham?
Konfrontation mit dem Täter kann eine Möglichkeit sein, kann aber auch sehr nach hinten losgehen. Also meine Erfahrung ist jetzt als Therapeut gesprochen, dass wenn es zum Beispiel sexuelle Übergriffe in der Geschichte gab und die auch in der Therapie aufgedeckt werden oder bewusst werden, häufig ist ja sowas verdrängt oder besser ausgedrückt dissoziiert, also es ist abgespalten, es ist gar nicht etwas, was jemals bewusst war, sondern das ist ja auch ein Nebeneffekt quasi von sexueller Traumatisierung, dass das eine so heftige psychische Überforderung ist, dass die Psyche irgendwo abschaltet, wie so eine Art psychischer Todstellreflex. Das nennen wir Dissoziation, also das heißt, bestimmte Erlebensbereiche oder vielleicht ganze Selbstanteile, die sind quasi abgespalten. Die sind niemals bewusst geworden. Es kann sein, dass sie dann in der Therapie nochmal hochkommen durch sogenannte Flashbacks oder Albträume, wo dieses Trauma, nehmen wir ein sexuelles Trauma oder ein Gewalttrauma, nochmal hochkommt. Wenn dann die Konfrontation mit dem ehemaligen Missbrauchern passiert, den Eltern oder den Onkel oder wer auch immer das war, kann das auch dazu beitragen, dass so eine Scham aufgelöst wird. Aber es kann auch, ich sag mal, nach hinten losgehen, weil häufig gerade sexuelle Missbrauch in einem Familienklima passiert sozusagen, das sehr durch Verdunkelung und Verheimlichung und Wegschauen geschehen kann erst. Und leider ist dann, wenn die ehemaligen Täter damit konfrontiert werden, stoßen dann Patienten in dem Fall auf die ähnlichen Mauern der Verleugnung, die auch damals bestanden haben. Das ist natürlich das, was eine gute Erziehung auch einem geben sollte. Eine gute Erziehung bedeutet ja auch, das Kind soweit psychologisch gesehen oder emotional zu spiegeln, nennen wir das. Das heißt, die Effekte, die es hat, die Gefühle, die es hat, auch wertzuschätzen und anzuerkennen. Aber eine gute Erziehung bedeutet auch, dass da bestimmte Grenzen sind und sexuelle Gefühle zu spiegeln, das bedeutet keine gute Erziehung. Das ist grenzüberschreitend. Ja. Wir haben da als Erwachsene mit Kindern nichts zu suchen, was die eigene sexuelle Erfahrung der Kinder angeht. Das heißt, im besten Fall können wir denen auch beibringen, dass die eine gute Grenzziehung schaffen, Kindern beizubringen, auch dass Sexualität etwas ist, was auch schützenswert ist und wo Grenzen auch geschützt werden sollen. Schamgefühle sind nicht nur negativ, sondern haben auch eine sehr positive Funktion, psychologisch gesehen, dass sie, ich sage mal, die Wächterin oder die Wärterin der Privatheit sind. Gute Schamgefühle schützen auch mein innerstes Selbst, sprich auch meine sexuelle Identität. Und da gehört natürlich sexuelle Grenzziehung, ist ein ganz wichtiger Wert oder Tugend, könnte man sagen, den man auch im besten Fall aus dem Elternhaus mitgekriegt haben sollte. Und das ist natürlich die Vorbedingung, dass es gar nicht so weit kommt.
Was ich auf jeden Fall denke, also wie dann diese Konfrontation abläuft, da ist es, glaube ich, gut, dann auf sich zu hören und auch sehr, ja, sehr vorsichtig mit sich umzugehen. Zumal eben ja die Strukturen auch nicht so sind, dass man sicher sein kann oder darauf vertrauen kann, dass man da aufgefangen wird. Also wenn ich jetzt an so Gerichtssituationen denke oder so. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass man das tun sollte. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, da ja sich gut zu schützen. Und was, glaube ich, immer eine gute Form ist, sich zu schützen, ist, sich, also das nicht alleine zu machen, also mit anderen zusammen, in einer Gruppe zu sein. Ich finde es auch, deswegen finde ich MeToo als Bewegung auch so super, das eben nicht als individuelles Privatproblem zu sehen, weil je mehr ich als Betroffene denke, ja, vielleicht habe ich das ja selber auch mit verursacht. Und selbst wenn der Kopf dann sagt, das ist doch Quatsch und du sollst dir nicht die Schuld geben, gibt es dann immer noch diesen Stachel, der denkt, ja, hätte ich mich nicht mehr wehren können, habe ich es nicht vielleicht doch mit provoziert und all diese fürchterlichen Selbstbestrafungsszenarien, die aber ja von der Gesellschaft auch so, ja, einem auch so eingeimpft worden sind. Und ich glaube deswegen, dass es total wichtig ist, sich da Mitstreiterinnen zu suchen und Mitstreiter, dass politische Bewegungen da ganz wichtig sind, weil die MeToo-Bewegung in anderer Hinsicht auch, zum Beispiel die Black Lives Matter-Bewegung, also auch Rassismus ist ja auch eine Form, permanent People of Color unterzujubeln, dass sie vermeintlich weniger wert sind als Weiße. Also das ist ja eine ähnliche Bewegung, also diese permanenten auf diversen Ebenen, diese Demütigung und Erniedrigung, das Leugnen der Geschichte in den USA, aber auch in Deutschland immer wieder zu sagen, ach, jetzt, ne, das ist doch alles gar nicht so schlimm, bis hin natürlich zu, wie wir ja wissen, bis heute den mörderischen Praktiken in den USA, die Bewegung dann zusammen zu sagen, wir lassen uns das nicht gefallen und wir gehen auf die Straße, dass das vielleicht sogar die beste Form ist, sich zu ermächtigen und nicht alleine damit zu sein und eben auch die Aggression nicht bei sich zu behalten, sondern so back to sender, also dass man quasi sagt, hier habt ihr es irgendwie, wir senden das an euch zurück. Ich glaube, dass Demütigung, auch Demütigung in Form von sexualisierter Gewalt, ist eine Form, Menschen zu entwirklichen. Also in dem Moment, wo man mir etwas von meinem Ich, von meiner Integrität raubt und wegnimmt, ist es so, als würde ich weniger wirklich werden. Und wenn aber dann zum Beispiel sich solche politischen Bewegungen formieren, in denen dann auch das sozusagen geteilt wird, verbalisiert wird, findet quasi eine Ententwirklichung statt. Also man kann seine Realität wieder zurückgewinnen, und zwar indem man diese Entwirklichung zurückspielt an die andere Seite, also quasi dazu führt, dass die andere Seite sich etwas derealisiert. Und das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz hilfreichen Begriff, um besser zu verstehen, was das eigentlich ist, was da passiert.
Politische Bewegungen können eine wichtige Antwort auf das Gefühl von Scham sein. Sich Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu suchen, sich zu kollektivieren im Kampf gegen Demütigung und Erniedrigung. So können wir aktiv werden gegen das Gefühl der Scham und versuchen, bereits die Ursachen für die empfundene Scham zu bekämpfen.